herzlich willkommen zu unserem Podcast Praktisch Theologisch Kirche. Ich bin Kaya Kaiser, bei mir sind wieder Benny Limbeck und Michael Herbst. Hallihallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo zusammen.
Wir sind tatsächlich damit jetzt heute auch schon am Ende wieder von unserer Staffel. Wir haben uns jetzt eine Weile mit Mission beschäftigt. Heute machen wir es noch einmal und gucken nochmal drauf. So ein bisschen haben wir uns ja schon mit den Schwierigkeiten des Missionsthemas befasst. Heute geht es jetzt um den Versuch, die Missio Dei auf eine Weise zu skizzieren, die die Erfahrungen der Verquickung von Mission und Kolonialismus sensibel wahrnimmt und daraus ihre Schlüsse zieht, also Mission neu durchdenkt. Ich bin echt gespannt, wie das gehen kann.
Wie das gehen kann, hat eine Frau gezeigt, die ein Buch darüber geschrieben hat. Die Claudia Werisch-Oplau hat das Buch geschrieben, Mission, geht's noch? Warum wir postkoloniale Perspektiven brauchen. Das Buch packen wir in die Shownotes. Das empfehlen wir auch gleich, dass ihr euch das besorgt und einmal lest. Und wir werden es heute aber auch noch ein bisschen besprechen. Michael, wer ist Claudia Werisch-Oplau und warum lohnt es sich, ihr zuzuhören?
Na, es lohnt sich schon, weil sie eine rheinische Theologin ist. Sie wurde in Heidelberg mit einer Arbeit über die Selbstwahrnehmung pfingstlicher und charismatischer Kirchenleiter im globalen Süden promoviert. Und wie das manchmal so ist, so ein Thema einer Dissertation verfolgt einen dann das ganze Leben. Wir werden das ja auch heute merken, bei diesem Spätwerk, das sie geschrieben hat. Sie hat dann von 1985 bis 1997 als internationale ökumenische Mitarbeiterin bei der Amity Foundation des chinesischen Christenrats gearbeitet. Das ist eine unabhängige NGO in der Volksrepublik China und in Hongkong. Sie war langjährige Leiterin der Abteilung Evangelisation der Vereinten Evangelischen Mission in Wuppertal, die heißt heute United in Mission, wo sie mit ihrem internationalen Team aus drei Kontinenten in 39 Mitgliedskirchen an neuen Formen von Mission und Evangelisation gearbeitet hat. Also eine Fachfrau, die nicht nur persönliche Erfahrungen mitbringt, sondern eben das auch alles reflektiert und in vielen Texten auch publiziert hat und sich extrem gut auskennt.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat sie, als sie für diese NGO in China gearbeitet hat, hat sie auch in China gelebt. Also 12 Jahre. Ja. Das heißt, sie bringt auch eine Perspektive mit, die viele hier nicht haben. Nämlich die meisten leben den großen Teil ihres Lebens in Deutschland oder eben im europäischen Raum. Aber da hat sie ja allein aus ihrer Biografie einen ordentlichen, gefüllten Rucksack mit Erfahrungen, mit Perspektiven. Und ich nehme an, dass sie das dann auch in ihr Buch hat einfließen lassen, oder?
Immer wieder. Und das merkt man vor allen Dingen daran, und das macht dieses Buch auch ein bisschen einzigartig, dass sie es nicht einfach alleine geschrieben hat, sondern sie hat große Teile natürlich selber geschrieben, aber es sind ganz viele ökumenische Partnerinnen und Partner aus wirklich unterschiedlichsten Kontexten dabei, wissenschaftliche Theologen, aber auch sozusagen Praktiker aus dem Feld, gemeindeleitend Pastorinnen, die beschreiben, eine Muslima, die beschreiben miteinander, wie sie das alles so wahrnehmen mit Mission und Kirche und den Problemen des Kolonialismus.
Geht sie in ihrem Buch dann auch davon aus, wie die Situation während der Kolonialzeit war? Die ist ja jetzt schon ein bisschen her. Und das Postkoloniale, sie hat es ja auch im Titel, das suggeriert, deutet darauf hin, dass man von der kolonialen Zeit heraus die Perspektive heute durchdenkt und das Thema Mission durchdenkt. Ist das der Anfahrtsweg, den sie wählt?
Absolut. Wobei sie keine Missionshistorikerin ist. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass sie irgendwie mit den spanischen Inquisitoren oder spanischen Eroberern anfängt und sich dann vorarbeitet bis in gegenwärtige Beispiele. Aber sie bringt zwei wirklich bewegende Beispielgeschichten in ihrem Buch über die Verquickung von Mission und Kolonialismus. Und die erste, das hat mich, weil wir ja lange in Pommern gelebt haben, sofort irgendwie sehr angesprochen, ist die Geschichte des deutschen Missionars Karl Gützlaff. Der Karl Gützlaff lebte von 1803 bis 1851. Er kommt aus Pommern, war ein Handwerkersohn, wurde Missionar, und zwar in China. Und der Mann muss ein absolutes Sprachengenie gewesen sein, weil er extrem schnell darin war, neue Sprachen zu lernen. Und er hat verschiedene Dialekte gelernt, auch chinesische Dialekte, und sich damit überall sehr gut verständigen und bewegen können. Er war erst auf Java, später aber eben in China. Er wirkte dort auch als Arzt. Ich habe nicht finden können, wo er das gelernt hat, aber er hat es gemacht. Mhm. Er hat Medikamente und Traktate verteilt. Also das war seine Art, Mission zu betreiben. Medikamente für den Leib, Traktate für die Seele. Und er hat das auf einer Junke getan, also auf einem typisch asiatischen Schiff, Schiffstyp, mit dem er von Bangkok bis China gereist ist.
Wow.
Später hat er an einer chinesischen Bibelübersetzung gearbeitet. Und wenn man das so bis hierhin hört, müsste man sagen, wow, das ist doch toll, das ist kontextuell, er hat die Sprache gelernt, das ist ganzheitlich, er bringt nicht nur Traktate, sondern eben auch Medizin. Nur dummerweise blieb es nicht dabei. Er wurde dann auch Dolmetscher für die East India Company und später auch für Opiumhändler. Und auf seinen Reisen erkundete er nicht nur die Möglichkeit, das Evangelium weiterzugeben, sondern eben auch Handelswege für den Opiumhandel. Und ich würde gern mal, ich habe keine Zeit dazu gehabt, das jetzt noch alles genauer, sozusagen weitere Quellen, ich würde furchtbar gerne wissen, was treibt einen deutschen Missionar aus Pommern, der eigentlich edle Absichten hat, plötzlich dazu, in China sich am Opiumhandel zu beteiligen.
Mhm.
Er hat dann den sehr geheim gehaltenen chinesischen Teeanbau ausspioniert. Die Chinesen legten viel Wert darauf, dass das Wissen über den Teeanbau bei ihnen blieb. Und so hat er die Übernahme eines Teeanbaus in Indien ermöglicht. Damals britisch. Deshalb trinken die Briten heute so viel Tee. Aber das war jetzt ein Kalauer. Im ersten Opiumkrieg war er Dolmetscher für die Briten. Und das ist jetzt sozusagen das, worauf Claudia Werisch-Oblau hinweist. Er betreibt eine kulturell sensible Missionsarbeit. Er schrieb 7 chinesische Romane. Er bildete chinesische Pastoren aus. Und gleichzeitig war der Mann am Opiumhandel beteiligt, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber dadurch war nun eben Christentum auch mit sehr fragwürdigen Praktiken verknüpft. Und das ist so ein Beispiel, wie Segen und Fluch der Mission so nah beieinander liegen und das Gute diskreditiert wird durch diese, man kann schon nicht von Nebenwirkungen sprechen, man muss schon sagen, durch diese Korruption.
Einmal kurz nachgehakt, bevor ich auch auf das andere Beispiel gespannt bin. Jetzt hast du eben gesagt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also war das tatsächlich irgendwie, ja, der Versuch, das Ganze zu finanzieren, was er da getan hat, weil es eben noch nicht so mit Spendenprojekt oder sonst wie Fundraising machbar war. Und da hat er dummerweise halt jetzt nicht ganz den ethisch korrekten Weg gewählt. Oder
so,
also was hat sie da rausgefunden in dem Buch?
Mehr steht nicht drin, aber was ich weiß, ist, dass Missionare eben lange Zeit nicht, wie gute deutsche Beamte, ein sicheres Einkommen hatten, das sie jeden Monat auf dem Konto vorfanden, sondern tatsächlich wie Zeltmacher darauf angewiesen waren, ihr Geld zu verdienen. Oder eben Spenderkreise aufzubauen oder eben wirklich von milden Gaben zu leben. Und der gute Karl Gützlaff fand eben einen einträglicheren Weg.
Du hast ja eben gesagt, dass sie keine Missionshistorikerin ist, aber das ist ja ein Beispiel aus der Geschichte, also von vor 200 Jahren. Und du hast gesagt, sie hat noch ein anderes Beispiel. Würdest du das mit uns teilen und dann auch noch sagen, warum sie trotzdem also so weit zurückgreift, was sie daraus zieht?
Na, sie greift auch deshalb so weit zurück, weil manches, das wird jetzt am zweiten Beispiel deutlich werden, uns bis in die Gegenwart betrifft. Und das zweite Beispiel finde ich jetzt für uns in Deutschland noch viel dramatischer, weil es nicht eine individuelle Geschichte eines Missionars ist, sondern weil es wirklich die Verquickung von Mission und Kolonialismus total deutlich macht. Es geht um Johannes Spieker. Johannes Spieker war von 1905 bis 1907 Missionsinspektor der Rheinischen Mission. Deshalb ist es für Claudia Werisch-Oblau auch so ein naheliegendes Beispiel. In Deutsch-Südwestafrika, das ist das heutige Namibia. Und wenn man so ein bisschen Bescheid weiß, 1905 bis 1907, das ist ungefähr die Zeit des Massakers der deutschen Kolonialmächte an den Herero und an den Nama. Also einheimischen Volksstämmen, die unter deutscher Herrschaft standen und auch gelitten haben. Und dieser Aufstand dieser beiden Völker wurde halt von der Kolonialmacht blutig niedergeschlagen. Und jetzt kommt, warum ist das aktuell? Unsere Bundesregierung hat erst 2021 diese Taten gegenüber den Herero und Nama als Völkermord anerkannt. Also das war dann der zweite Aufstand 1908, ein Aufstand der Nama. Und was die Deutschen gemacht haben, sie haben 1904 schon Konzentrationslager errichtet für die gefangenen Herero und Nama. Und der Begriff Konzentrationslager weckt wahrscheinlich in uns genau die richtigen Assoziationen. Furchtbare Lebensbedingungen für die Gefangenen. Der Speaker, der Missionar, der sah das alles. Er hat das alles minutiös in seinem Tagebuch festgehalten. Er hat sogar kritisch mit den Behörden geredet, wenn es um die Bedingungen in den Konzentrationslagern ging. Er hat die rassistische Verachtung gegenüber den dort lebenden Völkern nicht geteilt, ganz deutlich nicht, aber er hat den Kolonialismus auch nicht hinterfragt. Und er hat sogar, und jetzt kommt der Punkt, auf den es ankommt, er hat Sammelstellen der Mission unterstützt, wo die Aufständischen sich freiwillig ergeben konnten und dann eben in die Konzentrationslager kamen. Und er dachte, besser das als getötet werden, weil ein Massensterben drohte und weil die deutschen Behörden die Wasserstellen abgeriegelt hatten, sodass die Menschen keinen Zugang mehr zu Trinkwasser fanden. Und das Einzige, was ihm theologisch dazu einfiel, war, jetzt nicht zu protestieren, sondern zu sagen, naja, die Herero stehen ja in Gottes Hand und der wird es schon richten. Und jetzt kann man natürlich sagen, und das fragt Claudia Werisch-Opplau auch, hätte er was verhindern können? Hätte ein einzelner deutscher Missionar die Kolonialbehörden überzeugen können, dass das alles ganz furchtbar ist? Oder wäre er einfach nur ausgelacht oder schlimmstenfalls weggeschickt worden? Das weiß man nicht. Aber es ist ja trotzdem die Frage, ob Schweigen das Richtige ist. Und wir würden heute wahrscheinlich sagen, nein. Wir sitzen aber auch bequem in unseren Zimmern und sind nicht vor Ort.
Ja, das stimmt. Und das ist halt so ein großes Thema. Also wirklich schwierig, so das gut zu greifen, dem gerecht zu werden, der historischen Situation und dann auch zu überlegen, ist das jetzt ein spezifisch ein missionsbezogenes Problem oder ist es was, wo man als Christen allgemein drauf schauen kann, überlegen kann, okay, wo verurteile ich jemanden, wo ich denke, ja, der hätte was besser machen können, wo ist es bei mir? Das ploppt bei mir alles auf, wenn du diese Geschichten erzählst. Jetzt sind wir beim Missionsthema und wir haben das Buch von Claudia Werisch-Opplau vor Augen. Was, Michael, sagt sie, bedeutet das für die Mission, wenn man eben diese Geschichte vor Augen hat?
Ja, sie macht den Bogen schon ein bisschen größer und ist auch gut so. Bleibt nicht alleine beim Missionsthema. Sie sagt erstmal zu uns als Deutschen, das ist eine Schuldgeschichte. Und als Christinnen und Christen bedeutet das eine Schuldgeschichte, die wir anerkennen und für die wir um Vergebung bitten müssen. Und jetzt kommt das, wo sie darüber hinausgeht, wir müssen die Kontinuitäten sehen. Es ist ja nicht so, wir können uns bequem zurücklehnen und sagen, ach, vor 100 Jahren, was haben die da für einen Mist gebaut und das wird uns ja nie einfallen und heute ist ja alles so viel besser, ist es nicht. Und sie verweist auf ein Beispiel, das mich tatsächlich auch persönlich sehr bewegt hat, nämlich auf die Corona-Zeit und auf das Aufkommen der ersten Impfstoffe. Und ich erinnere mich sehr genau an die Debatte auch in deutschen Zeitungen, wie es kommt, dass der Impfstoff vor allen Dingen bei uns landet und dass er nicht auch bei den Ländern im globalen Süden landet, wo die Pandemie genauso zuschlug, wo aber eben nicht die finanziellen Ressourcen da sind, die Pharmakonzerne entsprechend zu entlohnen. Und es gab eine Riesendebatte, ob es nicht eine ethische Pflicht gibt, da die Medikamente auch zur Verfügung zu stellen und das zu unterstützen. Und ich musste denken, und darauf weist Claudia Werisch-Opplau auch hin, da bleibt es eine kontinuierliche Geschichte. Da merkt man, das ist nicht einfach zu Ende, weil wir 100 Jahre weiter sind. Das Verhältnis zwischen dem reichen, vorwiegend weißen Norden und dem afrikanischen Kontinent nur als Beispiel ist immer noch von den Folgen des Kolonialismus mitgeprägt. Von daher ist es kein vergangenes Thema. Umso erstaunlicher, sagt sie, ist es, und das hatten wir schon mal, als wir über Lamine Sané sprachen bei einer früheren Folge, dass afrikanische Christinnen und Christen sagen, wie froh sie trotz allem sind, das Evangelium gehört zu haben, kennengelernt zu haben, den Glauben gefunden zu haben, ohne deshalb zu sagen, der Rest ist halb so schlimm, schwamm drüber, nicht so tragisch. Aber sie können das sehr genau auseinanderhalten. Und das finde ich bemerkenswert.
Das ist es auch jedes Mal wieder. Also auch ja mit jeder einzelnen Geschichte, die wir da hören, noch mal mehr. Was bedeutet das denn jetzt für Mission?
Naja, das führt sie sehr gut aus in ihrem Buch und es entspricht in vielem dem, was wir ganz am Anfang unserer Staffel über Mission auch schon mal gesagt haben, dass wir eine sehr klare und harte Liste von Kriterien brauchen, um legitimerweise auch heute noch von Mission reden zu können. Also, ich zähle mal auf. Das Erste, dass sie unbedingt gewaltlos sein muss, wenn sie auf den Spuren Jesu bleiben will. Dass sie ebenso unbedingt ganzheitlich sein muss. Also Evangelium verkündigen, jawohl, aber eben auch Bildung vermitteln, Medizin fördern, den Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen unterstützen, Hilfe zur Selbsthilfe, Stärkung der eigenständigen einheimischen Wirtschaft, Protest gegen westlichen Kolonialismus, wo es ihn bis heute gibt. Ich habe noch ein Beispiel, das hat mich mal wirklich erschüttert, als ich die Wege nachvollzogen sah, in der Zeit war das, in der Zeitschrift Die Zeit, die deutscher Elektromüll nimmt, um auf den Müllhalden Westafrikas zu landen und was das für die Menschen dort bedeutet. Und wenn wir über Mission reden, dann können wir nicht so tun, als wenn es das nicht gäbe, sondern gehört das mit in unser Reden über das, was es bedeutet, mit den Menschen etwa in Afrika das Evangelium zu teilen. Und dann muss es eben geteiltes Evangelium sein, also neben ganzheitlich und gewaltlos wäre mein drittes Kriterium, Mission muss gemeinsame Mission sein. Also nicht so, wir weiße Europäer und Amerikaner bringen das Evangelium, das wir ja freundlicherweise so ganz verstanden haben, zu den armen Menschen, die es noch gar nicht kennen. Claudia Werisch-Oblau versteht Matthäus 28 auch ein bisschen anders. Sie sagt, dort wird eingeladen, also mache zu Jüngern, übersetzt sie ein bisschen anders. Das ist eine breite exegetische Diskussion, die wir jetzt hier nicht aufmachen können. Aber eine mögliche Deutung ist eben die, die sie vorträgt. Zu Jüngern machen bedeutet, wir laden ein in die Lerngemeinschaft mit Jesus. Und in dieser Lerngemeinschaft mit Jesus lernen wir gemeinsam das Evangelium noch einmal neu kennen. Und zwar die, zu denen es jetzt erstmals kommt, und wir, die wir es schon länger kennen. Und dabei passiert, dass wir selbst das Evangelium mit denen, zu denen es nun neu kommt, neu kennenlernen. Dass wir selbst Korrektur erleben, dass unsere blinden Flecken deutlich werden und wir Neues im Evangelium entdecken. Leslie Newbegin hat das auch mal formuliert, das heißt The Newbegin Gauntlet, der Federhandschuh des Leslie Newbegin, weil er da genau diese Art von Mission zeigt, die nicht einfach ein Wir bringen als Besitzende das Evangelium zu denen, die es nicht haben, sondern wir treten ein in eine Lerngemeinschaft, in der wir miteinander das Evangelium neu kennenzulernen. Und das Einzige, was wir von denen, zu denen es nun kommt, erbitten, ist, dass sie in diese Lerngemeinschaft probehalber eintreten. Also gemeinsam, gewaltlos, ganzheitlich, das wären die 3G, und dann eben inkulturiert. Inkulturiert. Das heißt, mit einer kenianischen oder indonesischen Weise den Glauben zu leben, zu singen, Gemeinde zu sein, Leitung zu organisieren oder auch Theologie zu treiben. Ich war mal in einer südafrikanischen Gemeinde, einer schwarzen Gemeinde, an einem Sonntagsgottesdienst und es hat mich wirklich geschüttelt, dass diese Gemeinde den Gottesdienst feierte nach einer lutherischen Lüneburger Liturgie, aus dem 19. Jahrhundert. Und ich hatte die ganze Zeit in diesem Gottesdienst das Gefühl, die Christinnen und Christen, die da zusammen waren, waren wie an die Kette gelegt durch diese altertümliche Liturgie. Und dann passierte es, dass der offizielle Gottesdienst vorbei war. Und dann hatten die doch die Idee, wir singen noch ein bisschen. Und dann ging's ab. Ja, dann merkte man Temperament und Liebe und Erfindungsreichtum der Gemeinde dort. Und ich dachte, boah, das ist auch so eine Spätfolge noch. Warum müssen Sie nach einer deutschen lutherischen Liturgie aus dem 19. Jahrhundert und dann noch aus der norddeutschen Tiefebene Gottesdienst feiern?
Ja.
Ja, und was wäre es doch schön, wenn jede christliche Gemeinde auf der Erde das Evangelium so feiern könnte, wie es ihrer Kultur entspricht. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz wesentliches Kriterium mit einheimischen Leitungspersonen und Verkündigern und nicht mit solchen, die nur eine westliche Theologie replizieren. Also gewaltlos, ganzheitlich, gemeinsam und inkulturiert, das wären meine vier Angebote, Missionen heute zu verstehen, die lernt aus den bitteren Erfahrungen der Vergangenheit und teilweise eben auch noch der Gegenwart. Claudia Werisch-Oblau macht das alles deutlich an einem sehr schönen Beispiel. Mancher wird es kennen. Es gibt diese vier geistlichen Gesetze. Das ist so ein kleines Traktat, das das Evangelium Menschen, die es noch nicht kennen, vorstellen sollte. Und das geht so: Gott hat die Welt geschaffen. Erstes Gesetz, zweites Gesetz, wir sind Sünder. Drittes Gesetz, Jesus Christus hat uns erlöst. Viertes Gesetz, du sollst daran glauben. Und sie sagt, ja, man kann das Evangelium so darstellen, aber es entspricht ja überhaupt nicht den Dingen, die vielleicht Menschen in Asien, in Lateinamerika oder in Afrika entdecken, wenn sie die Bibel lesen, wenn sie Christus begegnen. Das sind vielleicht ganz andere Themen als nun ausgerechnet diese.
Die Claudia Werisch-Oblau hat ja so eine, ja, sie hat eine postkoloniale Perspektive. Das heißt, sie denkt so, wie soll ich das sagen, überkontinental oder so. Also sie hat die Fremde so vor Augen und zieht daraus Schlüsse, die ja auch für ein Missionsverständnis relevant sind, wo man nicht nur sich damit beschäftigt, wie gehen wir mit Menschen, die ganz weit weg sind von uns, um, sondern auch, wie leben wir Mission da, wo wir jetzt gerade leben. Weil die wenigsten haben ja jetzt vor, in den nächsten Jahren ganz weit weg zu leben, ne? Ich rede jetzt sehr allgemein, sondern überlegen, wie kann ich Mission in meiner Gemeinde leben, in meinem Umfeld. Und da sind die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, ja auch passend. Aber benennt sie das selber oder ist sie, also hat sie die ganze Zeit diesen Blick in die Ferne vor Augen? Also auch das.
Sie wäre ja komplett inkonsequent, wenn sie so dächte.
Ja.
Und also ein wirklicher Clou an diesem Buch ist, dass sie komplett und sehr konsequent die Perspektive von Zentrum und Peripherie oder von uns nach draußen auflöst. Sie denkt konsequent, dass Mission etwas ist, was von überall her, überall hin, also schlicht überall passiert. Ja. Und von daher kann sie gar nicht denken, im alten Muster, dass wir, die wir das Evangelium und den Luther schon seit 500 Jahren haben, nun gnädigerweise hinausgehen zu denen, die es nicht haben. Sondern sie sieht auch uns schon auch als Teilhaber an der Missio Dei, aber eben auch als Menschen, die es dringend nötig haben, dass die Missio Dei an uns geschieht. Und von daher, also glaube ich, wirklich ein Kerngedanke ist, sie denkt nicht mehr in missionarischen Zentren, von denen aus das Evangelium an irgendeine Peripherie wandert, sondern konsequent von überall nach überall.
Und trotzdem ist in ihrem Missionsverständnis ein Zentrum vorhanden. Und das wäre Jesus Christus, weil sie sagt nach Matthäus 28, es geht darum, andere Menschen in diese Lerngemeinschaft bei Jesus Christus einzuladen.
Genau. Also das ist wirklich, das hat mich wirklich enorm gefreut, weil eine naheliegende Konsequenz aus dieser wirklichen Schuldgeschichte wäre ja zu sagen, lass es uns sein lassen. Lass uns wirklich in einer großzügigen Toleranz einüben, die sagt, lasst jeden doch, wie der preußische König sagte, nach seiner Fasson selig werden. Das tut sie nicht. Sie sagt, wer Christus kennengelernt hat, der kann davon gar nicht schweigen. Und sie formuliert, das Ziel von Mission ist, Zitat, dass Menschen Jesus Christus nachfolgen. Und sie fordert keineswegs das Ende der Mission. Sie sagt, das muss alles sehr anders werden. Und das haben wir schon ein bisschen durchbuchstabiert jetzt. Aber sie sagt nicht, Mission mit diesem Ziel, dass Menschen Christus kennenlernen und ihm nachfolgen. Nun aber so, wie sie es bei ihm lernen und nicht so, wie wir es ihnen beibringen. Mhm. Das bleibt.
Wo ist denn der rote Faden, der sich so durchzieht? Was ist die Kernthese Ihres Buches?
Also wenn man sie selber fragen würde, würde sie vielleicht tatsächlich ein Zitat von Lamine Sané ganz nach vorne stellen. Lamine Sané hat gesagt, das Christentum ist eine nicht-westliche Religion. Und die Erinnerung brauchen wir ja tatsächlich, weil eben dieses Denken in Zentrum und Peripherie eigentlich immer davon ausgegangen ist, das Christentum ist eine europäische Religion. Egal ob in römischer oder in wittenbergischer Fassung, eine europäische Religion. Und jetzt erinnern uns Missionstheologen aus dem globalen Süden, nein, da irrt ihr wirklich komplett. Das Christentum ist seinem Ursprung nach eine nicht westliche Religion. Und daraus entfaltet sich eben dieser Gedanke einer Mission von überall her nach überall hin. Und übrigens auch die Erinnerung daran, wie häufig auch in der Geschichte die missionarischen Bewegungen nicht von westlichen Missionaren ausgingen, sondern lokale Christenmenschen das Evangelium weitergegeben haben. Und übrigens häufig Geflüchtete, Vertriebene, marginalisierte Menschen, die fast wie in der Apostelgeschichte, wo nach dem Zusammenbruch der sogenannten Urgemeinde das Evangelium zu den Menschen kommt, indem die ersten Christen vertrieben werden und dann unterwegs das weitergeben, was sie glauben. So war das sehr häufig in der Missionsgeschichte. Sie erinnert daran, dass noch in den 1980er Jahren in China, wo ja jede ausländische Mission seit langem verboten ist, Wanderevangelistinnen, alte Frauen, als Wanderevangelistinnen durch die Dörfer zogen und verkündigt haben. Und Gemeinden entstanden sind. Und sie lebten ganz und gar von den Gaben, die ihnen die Menschen in diesen Dörfern bereitwillig gegeben haben. Und man denkt wirklich, boah, das erinnert so an Lukas 10, wie Jesus seine Jünger erstmals losschickt, ohne irgendwas mitzunehmen, keinen Stab und keinen Beutel, sondern sie sollen
leben. Kein Opium.
Sie sollen leben, das war gut, kein Opium. Sie sollen leben von dem, was ihnen die Menschen geben. Und das ist so ein bisschen wirklich für mich der rote Faden, die Mission aus diesem Zentralitätsdenken komplett herauszuholen.
Und wenn dieser Missionsgedanke von dieser Zentralität entkoppelt wird und Menschen im globalen Süden, wie du es gesagt hast, Michael, Christen sind, gibt es auch diese Bewegung hin, dass Menschen jetzt hierher kommen und Ihr Evangelium, das Evangelium, so wie Sie es gehört haben, mit den Menschen hier um uns herum teilen.
Und da wird es jetzt richtig ungemütlich. Und auch wirklich ein bisschen kompliziert. Und das ist die Stelle, wo ich am meisten bei der Lektüre, wo ich vieles wirklich mit Begeisterung gelesen habe, zu ringen hatte. Weil tatsächlich bedeutet das natürlich, dass Mission auch hier bei uns passiert. Und Claudia Werisch-Oblau verweist darauf, dass migrantische Gemeinden, zum Beispiel in Hamburg, Düsseldorf, Amsterdam, sehr, sehr häufig Gemeinden sind, die von einem charismatisch-pfingstlichen Christentum geprägt sind. Und da sind es eben nicht Fragen der Rechtfertigung des Gottlosen aus Gnaden und durch Glauben allein, sondern es sind eher Fragen, die etwas zu tun haben mit der Überwindung wieder göttlicher Mächte. Das Evangelium wird eher als ein Kampf gegen das lebensfeindliche, menschenschädliche, lieblose, zerstörerische gesehen. Und sie sagt, auch dieses Evangelium kommt zu uns im Dialekt, nun eben in diesem pfingstlich-charismatischen Dialekt. Das Evangelium ist Power gegen das Böse. Und in dieser Weltsicht, die dahinter steht, ist vieles, was Menschen erleiden, aus der Einwirkung gottfeindlicher Geistmächte zu verstehen. Mhm. Und das Mittel dagegen sind dann eben, dass man etwas geschraubt sagen würde, spirituelle Mittel. Es ist Heilung durch Gebet. Es ist Austreiben böser Geister. Es ist dann auch, und das ist der nächste Punkt, wo es uns ein bisschen ungemütlich wird, neben diesen sehr aufgeladenen religiösen Mustern, es ist auch die Erwartung, dass Menschen, die glauben, Segen erleben im Materiellen. Das heißt, ein materieller Segen gegen ihre Armut und einen Anteil am Wohlstand. Das ist ganz stark das Christentum, das nun auf uns zukommt, pfingstlich und charismatisch geprägt und mit einer ganz klaren Sicht, die übrigens auch in diesem Buch vertreten wird und propagiert wird, liebe Leute, da habt ihr zu lernen. Also einer der Autoren schreibt, der Heilungsdienst Jesu wird zum Heilungsauftrag seiner Kirche. Bis heute. Heilung durch Gebet. Heilung von Krankheit durch Gebet. Und jetzt sage ich mal, da fremdeln nicht nur die kirchenfernen Bürger, die sich das nicht recht vorstellen können, da fremdeln auch schlaue Theologen und Kirchenbosse, die ihre Stirn in sorgenvolle Falten legen. Das ist uns fremd. Also den meisten jedenfalls. Es gibt natürlich auch bei uns pfingstlich-charismatische Kreise, wobei ich glaube, die Dynamik, die jetzt gerade aus migrantischen Gemeinden da auf uns zukommt, nochmal deutlich beschleunigt ist. Die Mission der migrantischen Kirchen bei uns ist vielleicht auch deshalb nur sehr mäßig erfolgreich. Also wenn man da hinguckt, sieht man nun doch, dass die Immigrant Churches, vor allen Dingen in den großen Städten, weitestgehend eben aus migrantischen Kreisen auch bestehen. Und wenige, die hier ihr Leben bisher schon gelebt haben und von hierher kommen, dazugehören. Es ist ein sehr kraftvolles Christentum, ist aber auch für uns ein sehr fremdes Christentum.
Würde Sie jetzt sagen, ja, und da müssten Sie jetzt lernen zu inkultivieren, zu schauen, okay, wie leben die Deutschen, wie ticken die so, wie können wir das Evangelium so verkünden, dass sie es verstehen? Und sagt sie auch, oder also und auf einer anderen Ebene sagt sie, ja, also die Zentralität ist nicht mehr gegeben, aber die Art und Weise oder was sie betonen, da ist es schon noch so, dass man sagen muss, ja, da haben sie was nicht verstanden.
Ja, da ist sie wirklich komplett konsequent. Mhm. Und das war für mich das Überraschende an dem Buch. Weil das so von deutschen Theologinnen und Theologen nicht oft zu hören ist. Sie sagt ganz klar, wir sind immer noch im Kolonialismus verheddert, wenn wir an dieser Stelle nur die Nase rümpfen und uns von diesem fremden Christentum nichts sagen lassen wollen. Und sie folgert daraus, dass wir gut daran täten, auch diese Charismen wieder zu achten. Und ich denke, also spätestens beim Thema Wohlstandsevangelium wird sie doch wohl auf die Barrikaden gehen und sagen, dass der Glaube mich auch in materieller Hinsicht reicher machen soll. Das wird sie doch wohl nicht ernsthaft mitvertreten. Mhm. Aber wenn man das nochmal von der anderen Seite her betrachtet, sagt sie doch, dass Menschen auch aus ihrer Armut herauskommen und dass sie darin Gottes Segen erleben, dass ihr Leben im Glauben ihnen auch hilft, schlicht in materieller Hinsicht besser klarzukommen, da können wir doch nicht ernsthaft was dagegen haben. Natürlich sagt sie auch, gibt es den Missbrauch, gibt es die Pastoren, die nur selber reich dabei werden und die ein dickes Auto fahren und goldene Uhren am Handgelenk tragen. Aber daran denkt sie hier nicht. Sie denkt nicht an ein übermäßiges materielles Zugewinnen, sondern sie denkt an die normalen Leute in der Gemeinde, die sagen, ich glaube jetzt an Jesus und ich komme mit dem Leben besser klar, auch materiell. Und da ist sie schon sehr konsequent in ihrem Denken und sagt, Vorsicht, ihr Christen im Norden, im Westen, dass ihr nicht mit einer hochnäsigen, aufklärerischen Ablehnung und damit wieder in einem kolonialen Geist auf die herunterguckt, die auf diese Weise den Glauben kennengelernt haben.
Jetzt hast du schon gesagt, dass du vielen Stellen überrascht warst und auch damit gerungen hast. Wie siehst du es denn jetzt? Nach der Lektüre.
Das ist wirklich schwierig und ich war wirklich verunsichert. Das passiert jetzt also nicht so ganz täglich, dass ich ganz verunsichert bin, aber hier war ich's. Ich habe begriffen und würde das auch wirklich unterschreiben, dass es nötig und wichtig ist, dass wir von den Christen aus dem globalen Süden lernen. Andrew Walls, Missionstheologe, spricht von der Herrschaft der Bleichgesichter, auch in der Theologie. Und John Mbeaty sagt, wenn ihr im Westen so in euren aufklärerischen Bahnen bleibt, dann habt ihr eine provinzielle Theologie. Und das ist alles ziemlich ungemütlich. Wir haben Nachholbedarf. Eine Passage in dem Buch sagt zum Beispiel, das ist einer der Gastautoren, hier im Westen betreibt Kirche so souverän und so professionell, ihr braucht Gott gar nicht. Ja, Gott braucht ihr eigentlich gar nicht, dass der Laden läuft, ja, weil ihr es könnt. Und die Christen im globalen Süden, die liegen auf den Knien, weil sie wissen, wenn Gott hier nicht hilft und eingreift und uns durchbringt, dann sind wir verloren. Also von daher ja, ja, aber wenn es wirklich eine Lerngemeinschaft ist, wenn sozusagen die Einladung der Mission bedeutet, in die Lerngemeinschaft bei Jesus einzutreten und gemeinsam aus der Heiligen Schrift zu lernen, wie Glauben geht, dann wäre es keine Lösung, die frühere Dominanz jetzt durch Unterwürfigkeit zu ersetzen. Dann ja. Nehmen wir unsere Partner auch wiederum nicht ernst, wenn wir zu allem nur nicken und niemals Fragen stellen würden. Also da meine ich, dass auch unser Dialekt, das Christentum kann nur Dialekt, das Evangelium kann nur Dialekt, weiterhin ein Teil des Gesprächs sein darf. Und dann muss man sagen, wenn man jetzt auf das Thema Heilung etwa zu sprechen kommt, über Heilung in einem Land zu sprechen, das ein halbwegs funktionierendes Gesundheitssystem hat und ehrlich gesagt aus der Sicht ärmerer Länder ein herausragend funktionierendes Gesundheitssystem hat, da muss man auch geistlich, auch im Glauben, anders über Krankheit und Gesundheit nachdenken, als das an anderen Stellen der Erde möglich ist. Und zu sagen, Gott hat uns hier eine funktionierende Medizin, ausgebildete Ärzte, hervorragende Medikamente geschenkt. Ja, und es ist nicht dran, jetzt so zu tun, als wäre das Einzige, was wir tun können, über Kranken zu beten und daraus allein die Heilung zu erwarten. Übrigens, für Kranke zu beten und davon was zu erwarten, da bin ich sofort dabei. Aber nicht zu sagen, das ist der Hauptweg und eigentlich der Gang zum Arzt dann überflüssig. Es gibt für mich ein Beispiel, wo man das in der Bibel auch schon sehen kann. Als das Volk Israel durch die Wüste wanderte, wurde es mit Manna vom Himmel versorgt. Sozusagen eine unmittelbare Versorgung von Gott. Als sie dann im gelobten Land angekommen sind, in dem Milch und Honig fließen sollten, war es klar, dass die Versorgung mit Manna jetzt aufhört. Sie sollten jetzt gefälligst Ackerbau betreiben und Viehzucht und sich selbst versorgen. Das bedeutet, unterschiedliche Kontexte fordern auch unterschiedliche Antworten auf Nöte von Menschen. Und jetzt zu sagen, auch wir sollten Heilung in Zukunft nur noch von Gebet erwarten, das hielt ich für eine sehr unangemessene Lösung. Aber da haben wir schon angefangen, miteinander zu ringen und zu überlegen, ob wir vielleicht auch da schon denken, naja, wir brauchen Gott eigentlich nicht mehr. Wir haben ja einen Arzt. Und die Lösung wäre für mich, das beides zu verbinden und zu sagen, natürlich gehen wir zum Arzt, aber wir falten ihm auch die Hände. Und wenn wir krank sind, dann bitten wir auch in der Gemeinde, dass Menschen uns segnen. Genau. Soweit vielleicht.
Danke.
Danke dir. Wir schlagen ein letztes Mal unser Erkenntnistagebuch auf. In dieser Staffel. Kaya, Claudia, Werisch, Oblau, postkoloniale Mission, was nimmst du mit heute?
Ich nehme heute den Gedanken von dem Dialekt mit. Also Evangelium als die eine vereinende Sprache, die in unterschiedlichen Dialekten daherkommt. Und Dialekte, das ist auch was, was mir momentan tatsächlich ja auch in diesem, ich bin in der Badischen Landeskirche ausgeliehen als Hessin, immer wieder begegnet. Hier die unterschiedlichen Dialekte um mich herum. Ich falle immer wieder auf. Es kommt ein, wo kommt sie denn her? Und dass in diesen Dialekten auch irgendwie Schätze verborgen sind, weil es dann doch in den verschiedenen Dialekten Wörter gibt, die den anderen einfach fehlen und die das so viel besser auf den Punkt bringen, als das in dem anderen Dialekt möglich wäre. Und das zu übertragen auf das Evangelium, dass da Schätze drin liegen, wenn wir dem anderen Dialekt zuhören, vielleicht über manches auch ein bisschen schmunzeln, aber eben auch bereit sind, da uns drauf einzulassen und mit, was mitzunehmen. Das finde ich gerade einen total spannenden Gedanken, der mich gerade weiter bewegt. Michael, was nimmst du in dein Erkenntnistagebuch jetzt rein von all den vielen Erkenntnissen, die du bei der Lektüre hattest?
Ich würde gerne einen letzten Satz vorlesen, weil er ist, wie ich finde, eine fantastische Zusammenfassung des Buches. Klammer auf, das bedeutet nicht, dass unsere Hörerinnen und Hörer das Buch jetzt nicht mehr lesen müssen. Das sollten sie unbedingt tun. Klammer zu. Aber auf Seite 196, fast am Ende, schreibt sie Folgendes. Mission postkolonial heißt also, die nach wie vor dominanten Kirchen des globalen Nordens hören endlich damit auf, das weltweite Christentum nach ihrem Bild formen zu wollen. Sie hören den Menschen im globalen Süden genauso zu, wie den Menschen im globalen Norden, die mit christlichem Glauben nichts mehr anfangen können. Sie bringen das, was sie hören und lernen, ins Gespräch mit der Bibel, dem Dokument, das alle ChristInnen gemeinsam haben. Und sie vertrauen dem Erneuerungswillen der Heiligen Geisteskraft, die uns alle immer wieder überrascht. Ende des Zitats. Toll zusammengefasst.
Und du, Benny, was schreibst du auf?
Ich schreibe mir ihren Kommentar zu Matthäus 28 auf, wo sie sagt, wir begeben uns gemeinsam in die Lerngemeinschaft bei Jesus. Das Ziel ist, gemeinsam Jesus nachzufolgen und nicht, dass wir oder ich mit meinem Wissen mich zwischen die Person, mit der ich rede, und Jesus stelle und sage, ja, jetzt bin ich der Vermittler und ich sage dir, wie du das zu tun hast, sondern das Ziel ist, hochzuheben und zu sagen, wir sind jetzt gleichberechtigt und folgen unserem Herrn nach. Wie geht's euch, die ihr zugehört habt? Was nehmt ihr mit aus dieser Folge? Lasst es uns gerne wissen. Ihr könnt uns erreichen unter praktisch-theologisch-kirche.de. Wenn es euch gefallen hat, dann liked unseren Podcast und teilt diese Folge, erzählt anderen davon, dass es uns gibt. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt uns auch gerne. Wir wollen besser werden. Und das war es dann schon zu der Staffel Mission. Vielen Dank, Michael, für dein Wissen, für das ganze Teilen, Vorbereiten, Durchwälzen. Wieder einmal eine ganz große Freude mit dir und natürlich auch mit dir, Kaya. Wir gehen jetzt in den wohlverdienten Sommerurlaub, der ja dafür sorgte, dass ihr uns jetzt länger nicht hört. Also wenn ihr regelmäßige Zuhörer seid, dann werdet ihr Ende September wahrscheinlich wieder von uns hören. Ansonsten war es das an dieser Stelle. Kaya, Michael, danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke auch.
Allen einen schönen Sommer.
Wiederhören.